Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Rahmen des Studypedia-Projekts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's wieder, eure Laura, und heute soll es um Fäden und um den ewigen Landfrieden gehen. Da ich selber nicht so ganz so viel über das Thema weiß und genauso neugierig bin wie ihr, um mehr darüber zu erfahren, habe ich heute zwei spezielle Gäste eingeladen, und zwar Freya und Anja. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich bin Freya und ich freue mich sehr, heute als Zeitzeugin dabei sein zu dürfen und einfach mal mein Wissen und meine Erfahrung zu teilen.
Ja, ein schönes Hallo auch von mir. Ich bin Enya, Rechtshistorikerin, und ich beschäftige mich hauptsächlich mit europäischer Rechtsgeschichte, das hauptsächlich zu Zeiten des Mittelalters. Und ich freue mich ebenfalls, heute als Gast dabei zu sein.
Fehde. Das soll heute ein Ausdruck für Streit oder kriegerische Auseinandersetzung sein. Obwohl, gehört, geschweige denn genutzt, habe ich den Begriff vorher ehrlicherweise auch nicht. Oh, und bei der Recherche ist mir die Redewendung Fehdehandschuh werfen untergekommen. Da stellt sich mir die Frage, was hat denn jetzt ein Streit mit dem Werfen von Handschuhen zu tun? Vielleicht weißt du, Enya, was es damit auf sich hat und kannst uns damit weiterhelfen.
Gerne. Also das war so. Wenn beispielsweise ein Ritter im Mittelalter eine Aussage als beleidigend empfand, zog er seinen Handschuh aus und schleuderte diesen seinem Gegner entgegen, um damit die Fehde offiziell zu machen. Nahm der Gegner den Handschuh an, bedeutete das, dass er die Fehde akzeptierte.
Ah, so ist das also. Interessant. Zu Zeiten des Mittelalters, als es weder ein staatliches Gewaltmonopol noch staatliche Rechtsprechung gab und das Leben in dem Römischen Reich von Willkür und Gewalt geprägt war, waren die Fehden von großer Bedeutung. Wir hatten ja schon gesagt, dass eine Fehde eine Art Streit oder Auseinandersetzung ist. Aber was genau können wir uns darunter vorstellen? Vielleicht kannst du, Freya, uns über deine Erfahrungen berichten.
Ja, gerne. Fangen wir einfach mal mit den grundlegenden Dingen an, die man wissen muss. Fehden waren von ca. 1200 bis so 1495 erlaubte gewaltsame Auseinandersetzungen zur Konfliktaustragung zwischen Rechtsbrechern und den Personen, welche ihren Rechten verletzt wurden. Sie waren Mittel der Rechtswahrung und Durchsetzung, aber zugleich auch Mittel der Rache in Form von einer Gewaltspirale. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Und zwar als kleines Beispiel. Der A verletzt den B und der B daraufhin den A. Nur dies meistens deutlich heftiger. Eine Beleidigung eines Ritters konnte so beispielsweise zur Verwüstung ganzer Landstriche führen. Bevor es zur Konfliktaustragung kam, wurde sich versammelt und die Vorgehensweise geplant. Es wurde ein sogenannter Fehdebrief mitverfasst, welcher unter anderem den Gegner sowie den Grund der Fehde beinhalten musste. Denn der Geschädigte musste sich auf einen Rechtsgrund berufen, das war sehr wichtig. Anschließend verstrichen manchmal auch 3 Tage, bis es zur wirklichen Fehdehandlung kam. Zum Schluss wurde eine Art Friedensvertrag, auch Urfehde genannt, verfasst, welcher den Grund der Fehde nochmals aufgreifen sowie weitere Vereinbarungen wie den Verzicht auf Rache beinhalten sollte.
Das klingt alles ziemlich heftig. Aber wieso kam es gleich zu solchen gewaltsamen Auseinandersetzungen? Gab es denn keine Alternativen? Und was waren die Motive, die diese Menschen damals zur Fehdeführung brachten?
Ja, das sind sehr interessante Fragen. Und zwar, es gibt sozusagen 3 grundlegende Motive. Und zwar bei der Verweigerung des Rechts auf friedlichem Wege, bei Beraubung von Städten und Dörfern durch Ritter und beim Wunsch der Adligen nach Machterweiterung. Die Fehdeführung war im 15. und auch im 16. Jahrhundert ein Mittel für Fürsten, Adlige und Städte, um politische und ökonomische Interessen durchzusetzen und natürlich um die Ehre zu bewahren.
Du hast eben viel von Adeligen und Fürsten gesprochen, also von Menschen, die eher den höheren Gesellschaftsständen angehören. Wie war das denn für die normalen Bürger? Hatten diese auch ein Recht auf Fehde? Oder haben sie stattdessen unter den Rechten der Höhergestellten gelitten?
Ja, also es war so. Fehdeberechtigt waren nur waffenfähige Adlige, die sich verteidigen konnten. Dies waren vor allem Burgbesitzer. Kleriker, Frauen sowie alle weiteren Bürger waren nicht fehdeberechtigt. Die Rechtslosigkeit stellte für uns einfachen Bürger eine große Bedrohung dar. Leidtragende waren oftmals vor allem wir Bauern. Viele wurden gefangen genommen, getötet, ausgeraubt, ihre Häuser verbrannt, ihr Vieh weggetrieben sowie ihr Acker zerstört. Zu einer Belagerung von Burgen kam es hingegen selten oder sehr selten. Durch dieses Vorgehen wollten die Angreifer die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen des Gegners zerstören.
Wow, also das, was du da erleben musstest, das klingt ja total schrecklich. Das möchte man wirklich niemandem zumuten.
Ja, also ich bin auch wirklich froh, dass Fehden, wie sie damals abgelaufen sind, nach dem heutigen Rechtsempfinden nicht mehr vertretbar sind und der Rechtsstaat die Beziehungen zwischen den Bürgern regelt. Staatliches Gewaltmonopol und Regelungen für rechtsförmige Streitaustragung statt Selbstjustiz. Seit 1495 herrscht durch den ewigen Landfrieden und die Reichskammergerichtsordnung das Fehdenverbot.
Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung. Ewiger Landfriede, wieder ein neuer Begriff, mit dem ich auf Anhieb nichts Wirkliches anfangen kann. Genau deshalb ist Enya heute hier und wird uns berichten, was es mit diesem Begriff auf sich hat.
Ja, genau. Fangen wir mal mit ein paar wichtigen und allgemeinen Informationen an. Der Landfriede war eine Bewegung im 12. Jahrhundert, welche Streitigkeiten und Probleme innerhalb des Reichs nicht mehr durch die Fehden austragen wollte. Das Ziel dieser Bewegung war die Schaffung einer staatlichen Gerichtsbarkeit, mit der Auseinandersetzungen auf dem Rechtsweg entschieden wurden.
Das klingt ja nach einer sehr sinnvollen Bewegung. Hat sie es denn auch geschafft, sich durchzusetzen?
Ja, das schon, aber leider nicht direkt. Es dauerte noch ziemlich lange und noch mehrere weitere Generationen lebten mit den Fehden. Aber am 7. August 1495 war es dann endlich soweit. Und auf dem Reichstag zu Worms wurde der ewige Landfriede von Maximilian I. eingeführt. Dies führte auch gleichzeitig zur Bildung des Reichskammergerichts, welches das oberste Gericht des Römischen Reichs wurde.
Das klingt ja nach einem historisch bedeutsamen Datum. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, was danach passierte? Also was waren nun die Folgen von dem neuen Gesetz und was passierte, wenn man sich an dieses Gesetz nicht hielt?
Ja, die Folgen waren unter anderem, dass das Römische Reich nun durch eine sogenannte innere Ruhe nach außen gestärkt wurde. Das Problem war hier allerdings, wie schon bei der Bewegung selbst, dass es an der Durchsetzbarkeit fehlte.
Ja, genau, das stimmt. Das Konzept bzw. das Gesetz an sich war wirklich super. Nur es wurde nicht konsequent durchgesetzt, sodass es weiterhin Fehden gab. Sie waren zwar nun rechtswidrig, aber es gab sie trotzdem.
Ja, stimmt. Das ist natürlich nicht optimal. Aber immerhin wurden die Fehden dann rechtswidrig und nach und nach gab es dann ja auch keine mehr. Ziel erreicht, würde ich sagen. Jetzt haben wir viel über die Geschichte und über die Entwicklung des ewigen Landfriedens geredet. Aber wie sieht dieses Gesetz denn nun konkret aus, was die Fehden verbietet und den ewigen Landfrieden hervorruft?
Oh, da habe ich was für Sie mitgebracht. Und zwar habe ich den Aufbau immer in meinem Portemonnaie. Der hat mich einfach so sehr geprägt. Ich kann ja mal ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar besteht er aus 12 Paragraphen, von denen, ich würde sagen, der erste, der dritte und der neunte besonders wichtig sind. Der erste Paragraph lautet: Niemand, gleich welcher gesellschaftlicher Stellung, darf jemand anderen bekriegen oder sonstiges Leid zufügen. Das bedeutet einfach nur, dass ab dann ein absolutes Fehdeverbot herrscht. Der dritte Paragraph besagt: Jeder, der dieses Verbot bricht, wird, gleich welchem Standes, mit der Reichsacht belegt. Das heißt, dass bei Verstößen gegen das Verbot denjenigen die Rechtsfähigkeit einfach entzogen wird. Und der neunte Paragraph besagt: Dieser Landfriede soll durch spätere Gesetze nicht außer Kraft gesetzt werden können. Damit ist einfach die Ewigkeitsregelung des ewigen Landfriedens gemeint. Für mich sind die Regelungen wirklich sehr prägend, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, und einfach auch wirklich bedeutsam. Sie stehen für Gleichberechtigung und Gewaltlosigkeit.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Total schön, dass du diesen Aufbau auch noch heute dabei hast. Da fällt mir spontan noch eine letzte Frage ein. Wie präsent ist der ewige Landfriede denn zur heutigen Zeit noch? Hat er an Bedeutung verloren? Oder ist er immer noch genauso wichtig wie zur damaligen Zeit?
Also ich würde schon sagen, dass er heute genauso wichtig ist wie damals. Nur die Präsenz hat etwas nachgelassen. Nichtsdestotrotz ist der Schutz des Landfriedens auch heute noch ein hohes Gut der Rechtsordnung. Landfriedensbruch ist ja nach § 125 Strafgesetzbuch strafbar. Und der Staat erkennt ein Recht der Durchsetzung eigener Rechte unter Gewaltanwendung nur in begrenzten Ausnahmefällen an. Das wäre zum Beispiel bei der Notwehr der Fall.
Ja, okay, ich sehe. Ein Thema, was also für immer Bedeutung haben wird. Wichtig zu wissen ist also, dass Fehden gewaltsame Durchsetzungen der eigenen Rechte waren und diese durch den ewigen Landfrieden nun auf dem Rechtsweg entschieden wurden.
Ja, genau, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen.
Ja, schön. Es war wirklich schön, euch beide hier zu haben. Ein interessantes Thema, über das wir bestimmt noch länger hätten sprechen können. Aber dies reicht fürs Erste. Vielen Dank, liebe Freya und liebe Enya, dass ihr euch Zeit genommen habt, um mir meine Fragen zu beantworten. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Ja, danke ebenso.
Gerne, gleichfalls.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.